Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Esin Taşkan. Hi!
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du heute da bist. Du bist bei der BGRCI beschäftigt und wir haben uns heute ein tolles Thema vorgenommen. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen dich kurz vorstellen. Was machst du bei der BGRCI? Wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen? Und dann steigen wir mal rein in unser tolles Thema.
Also ich bin Arbeitspsychologin und ich habe schon während meines Studiums für eine Berufsgenossenschaft gearbeitet und so ein bisschen Feuer gefangen. Ich habe damals auch meine Diplomarbeit bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten geschrieben zum Thema türkische Gastronomen. Also ich habe so quasi türkische und deutsche Kleingastronomen miteinander verglichen und das fand ich super spannend. Und
auch schwer, geht spannend.
Und ich bin dann einfach geblieben in der gesetzlichen Unfallversicherungswelt. Ich habe danach eine Zeit lang beim Institut für Arbeit und Gesundheit gearbeitet. Mhm. Ich habe dort vor allem Evaluation gemacht und bin dann eben später zur BGRCI gewechselt. Das waren auch so ein bisschen private Gründe, weil ich dann weggezogen bin aus Dresden. Und ja, jetzt bin ich bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie tätig, leite dort die Präventionsabteilung Gesundheit, Medizin, Psychologie. Wir sind sehr interdisziplinär unterwegs. Ja, macht Spaß.
Wann hat es sich für dich entschieden, dass du Arbeitspsychologin werden wolltest? Oder was war so der Impuls, dass das die Richtung ist, in die du gehen möchtest?
Es war so ein bisschen die Vielfältigkeit der Aufgaben. Also ich arbeite sowohl konzeptionell, das war auch schon damals bei meiner Diplomarbeit so, dass man eben Konzepte entwickelt, weil nach meiner Diplomarbeit habe ich dann ein Konzept entwickelt. Wir haben das Prävention für ethnische Minderheiten genannt. Und mein damaliger Chef fand den Titel gut. Also es geht einfach darum, dass man aus der Wissenschaft Ideen heranzieht und diese anwendungsbezogen umsetzt. Und das fand ich ganz schön, dass man eben sich Gedanken darüber machen kann, wie kann man den Arbeitsschutz ausbreiten, die Reichweite erhöhen, dabei eben Konzepte, Modelle verwendet, aber auch dann den direkten Kontakt zu den Betrieben hat. Ich fand das immer ganz toll, dass ich dann auch immer direkt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen konnte, jetzt auch wieder bei der BGRCI, dass man eben auch in die Betriebe gehen kann, dort auch Beratungen durchführt, gleichzeitig aber auch Produkte und Konzepte entwickelt für die Betriebe, das mit den Betrieben gemeinsam macht, auch Gremienarbeit macht. Ne? Wir haben ja auch einen ständigen fachlichen Austausch mit anderen Arbeitspsychologinnen und Psychologen bei den anderen Unfallversicherungsträgern. Ich finde, das ist schön, das macht Spaß.
Ja, sehr cool. Wir haben heute das Thema der Fürsorgepflicht. Und da gibt es, um jetzt mal ein Zitat auch aus einem Artikel mit rauszunehmen, der ist in guter Gesellschaft, oder das ist der Titel, glaube ich, ja auch gewesen, ne? Fürsorgepflicht ist mehr als nur die Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben. Und da wollen wir gemeinsam auch mal ein bisschen einsteigen, weil ich es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema finde. Für mein Gefühl, und ich bin jetzt nicht ganz im Thema drin, aber ist Fürsorge natürlich ein ganz, ganz großer Wert. Oder vielleicht auch eine Haltung einer gelebten Kultur. Ne? Und Fürsorgepflicht haben wir ja nicht nur im Arbeitsschutz, sondern ja auch gesellschaftlich gesehen. Wir haben jetzt kleine Kinder, ne? Das geht bei den Kindern los. Wenn dann die Kinder irgendwann einigermaßen groß sind, geht es dann vielleicht auch bei den eigenen Eltern weiter. Das ist so im privaten Bereich sicherlich auch die Fürsorge. Aber wir haben, glaube ich, schon auch. Und vielleicht, da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen Einblick nochmal geben, haben wir das heute zu wenig auch in den Betrieben betrachtet? Wie ist da so unsere Fürsorgepflicht eben auch gegenüber vielleicht der Kolleginnen und Kollegen? Was bedeutet Fürsorge denn für dich in diesem Unternehmenskontext? Ich glaube, im Privaten kann sich das jeder noch relativ gut vorstellen, ne? Aber wie ist das auf der Arbeit, wo jeder im Grunde genommen ja auch kommt und Arbeit ist Arbeit und Leben ist Leben? Gibt es auch manche, die das sagen? Wie siehst du, was verstehst du da unter dem Begriff der Fürsorgepflicht im Unternehmenskontext?
Also da, ich denke, Fürsorgepflicht ist ja einerseits gesetzlich definiert. Ne? Das ist ja im Gesetz festgehalten, im BGB und wird weiter auch im Arbeitsschutzgesetz konkretisiert. Es geht darum, dass der Arbeitgeber eine Pflicht zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers damit hat. Aber ich finde, es geht hier auch darum, und das steht im Gesetz nicht so explizit drin, es geht hier auch um Verantwortung füreinander zu übernehmen, ne? Für Sicherheit und Gesundheit füreinander zu übernehmen im Arbeitskontext. Und das ist, wie du sagst, ne, das ist nicht nur die Führungskraft, die das zeigt, das sind auch die Kolleginnen und Kollegen untereinander, die dieses Verhalten zeigen. Wir wissen aber auch, dass wenn das von oben kommt, von der Führungskraft oder auch vom Unternehmen selbst als Ziel vorgegeben wird, dass das dann viel einfacher nach unten durchdekliniert werden kann. Also diese Fürsorgepflicht, wird sie ernst genommen, wird sie auch im Unternehmensziel fest verankert, dann können wir schon auch sehen, und darauf gründen ja auch Konzepte wie Vision Zero, dass man halt sagt, ja, es stellt sich quasi jetzt nochmal die Geschäftsführung vorne hin und sagt, mir ist das Thema wichtig, ich möchte null Unfälle, auch wenn wir wissen, das ist sehr unrealistisch. Ne? Es wird immer Unfälle geben, aber es ist tatsächlich so, dass der Anteil an Unfällen allein schon dadurch reduziert wird, dass eben dieses Ziel konkret ausgesprochen wird. Und da merkt man auch, wenn die Fürsorgepflicht nicht getrennt wird von Leistungsvorgaben, also das heißt, auch Leistungsvorgaben und die Fürsorgepflicht gleichwertig sind, dann hat das durchaus Vorteile für die Beschäftigten, weil sie dann sicherer und gesünder arbeiten können und aber auch für das Unternehmen. Es gibt einfach weniger Vorfälle.
Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach auch für Unternehmen und auch für Mitarbeiter und Führungskräfte umzusetzen, ne? Weil so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so wie es im Gesetz steht, geht es um die um Leben und Gesundheit, also den Erhalt des Menschen, ne? Dass da einfach sich, dass er nicht verletzt wird. Und das bedeutet ja noch nicht, dass ich auch eine umfassende, vielleicht auch im Sinne der mentalen Gesundheit, eine gute Fürsorgepflicht auch umgesetzt habe oder dass das eben deutlich wird. Ne? Nur weil ich nicht verletzt werde an der Anlage, bedeutet noch nicht, dass es mir mental gut geht. Ne? Das ist ja schon etwas, was du dort auch mit reinfasst. Ne? Also das ist ja der Teil der Fürsorge, der vielleicht jetzt nicht gesetzlich verankert ist, aber der ja, nehme ich mal an, auch für die Unternehmen eigentlich eine ganz, ganz große Bedeutung hat, oder?
Ja, eigentlich ist der auch gesetzlich verankert. Okay. Weil ja im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung wird ja auch verlangt, dass die psychische Belastung auch berücksichtigt wird. Das heißt aber auch, diese mentale Komponente, psychische Komponente spielt auch eine wichtige Rolle. Weil durch die Arbeit können ja auch Gefährdungen durch psychische Belastungen entstehen. Ne? Dass eben bestimmte Faktoren dazu beitragen. Und die Auswirkungen können sowohl psychisch als auch körperlich, physisch sein, dass eben bestimmte Arbeitsbedingungen dazu beitragen, wie Stress, ne, oder ich sag mal, ein cholerischer Chef als plakatives Beispiel, das trägt dann dazu bei, dass die Beschäftigten vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach, dass es ihnen nicht mehr so gut geht, auch ihre Leistungen darunter leiden, aber auch die Sicherheit und Gesundheit. Ne? Wenn mein Chef mich kritisiert hat, und ich weiß, bestimmte Dinge werden sehr geahndet, dann kann es sein, dass ich danach einen Fehler begehe im Rahmen meiner Arbeit. Also quasi damit auch die Sicherheit beeinträchtigt wird. Also das sind sehr, sehr weit gefasste Zusammenhänge, ne?
Aber jetzt vielleicht eine bisschen spitz formulierte Frage. Wir haben ja im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung befassen wir ja oder betrachten wir ja die Gefährdungen auch oder die Belastungen, die auch, also Gefährdung, Belastung, die durch die Arbeit resultieren. Jetzt haben wir ja auch alle privates Umfeld zu Hause und das ist ja nicht Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung, aber jetzt wäre würde ich denken, dass es aber dennoch Teil, also sollte Teil der Fürsorgepflicht des Unternehmers vielleicht auch mit sein, dort eben auch gemeinsam mit den Führungskräften, Mitarbeitern, wenn auch mal was privat passiert, dort auch mit einem Blick drauf zu haben. Siehst du das auch so? Ist das Teil mit der Fürsorgepflicht, die Unternehmer vielleicht auch mit haben oder eher nicht?
Naja, also ich kann jetzt da nur als Führungskraft darauf antworten. Das fällt mir am leichtesten jetzt im Moment. Ich als Führungskraft finde es schon wichtig zu wissen, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen im Team geht, auch privat. Das müssen sie mir nicht mitteilen, aber ich lege Wert darauf, es zu wissen, weil ich dann auch schon sehe, ne, wenn jemand einfach privat Probleme hat, Pflege von Angehörigen beispielsweise, die sind dann, ne, das kann sein, dass dann Kolleginnen auch gereizt sind, ne, Aufgaben überfordern, die eigentlich ganz einfach wären. Ich hatte jetzt den Fall. Und da war es mir auch wichtig, dass wir eine gute Lösung finden. Weil ich ja, also, aber das ist jetzt der Punkt, denn auch bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung wird das Problem, auch das private Problem, nur in dem Kontext bearbeitet, wie es dann auch die Arbeit beeinflusst. Ich kann nicht meiner Kollegin oder meinem Kollegen ins Privatleben eingreifen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Das will ich auch gar nicht tun. Aber ich kann halt schauen, bezogen auf den Arbeitskontext, wie können wir das jetzt so gestalten? Und das ist für mich originäre Arbeitsgestaltung, damit wir hier eine Entlastung hinbekommen und die Kollegin dann auch Möglichkeiten hat, ne, ein Stück weit ja, sich wieder zu sammeln, um dann auch wieder die die Arbeit so zu vollbringen, wie es auch gewünscht ist. Ne? Also es ist eher so, dass ich das schon versuche, immer im Kontext der Arbeit dann auch zu lösen. Aber es gibt Dinge, da haben Sie natürlich auch Einfluss als Führungskraft, wenn Sie merken.
Ja. Das ist ein guter Punkt, so das Thema Vertrauen. Wie kann man denn dann eine starke um das sicherstellen, auch so einer Fürsorgepflicht, wie kann man denn ein gutes Vertrauen auch zwischen Mitarbeitern und Führungskräften gerade so in diesem Kontext aufbauen? Habt ihr damit Erfahrungen auch gemacht, wie man das verbessern kann, wie man das stärken kann oder was da vielleicht auch manchmal so die Herausforderungen sind, weil das vielleicht nicht gelingt?
Ja, ich denke, es geht darum, dass da Routinen etabliert werden. Das ist ganz wichtig, ne? Dass man Routinen etabliert, so wie auch beim Sport treiben. Also es ist ja oft so, dass man den inneren Schweinehund bewältigen muss und so. Und den kann man am besten bewältigen, wenn man Routinen etabliert für sich selbst. Und das Gleiche gilt auch für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Routinen können dann auch sein, dass man bei jeder Besprechung am Anfang erstmal so einen Safety-Talk macht. Ne? Also es gibt oder Routinen in Form von Unterweisungen und dann spricht man nochmal über das Thema. Routinen dann auch in Form von, dass man regelmäßig auch eine Gefährdungsbeurteilung mit dem Team bespricht. Also als Beispiel, ne, jeder Betrieb hat da auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber ich habe mal einen Betrieb, ein Interview in einem Betrieb durchgeführt. Es war so ein ganz kleines Unternehmen. Und die haben gesagt, die haben quasi nur 2 Mitarbeiter, hat die Unternehmerin gesagt. Und morgens kommen sie zusammen beim Kaffee und dann wird erstmal gesprochen, was war denn gestern los? Wo gab es denn auch, ne, beispielsweise Situationen, die ein bisschen brenzlig waren oder wo eben mögliche Gefährdungen aufgetreten sind, so dass sie sich dann klar abgesprochen haben. Und wenn sie das jeden Morgen machen, bevor sie die Arbeit aufnehmen, das ist schon klasse. Ne? Also das ist für mich die gelebte Gefährdungsbeurteilung. Und das machen viele auch tatsächlich. Ne? Das haben, wir wissen ja auch, viele dokumentieren nicht ihre Gefährdungsbeurteilung. Das heißt aber nicht, dass sie diese nicht machen. Also wenn Sie an Betriebe denken, an Kleinbetriebe, wo bevor die Arbeit aufgenommen wird, dann erstmal abgesteckt wird, so, wo sind denn überhaupt die Gefährdungen? Und dann wird halt entsprechend die Arbeit dann auch ausgestaltet und mögliche Gefahrstellen werden behoben. Also das ist natürlich ganz toll, wenn man das macht. Es ist natürlich aber auch gut, wenn man das schon mal systematisch erfasst hat, damit man das dann jedes Mal auch erinnert, an welcher Stelle welche möglichen Gefährdungen dann auch auftreten können. Ja. Also für mich ist das tägliche Arbeit. Das gehört zu allem mit dazu.
Okay. Was würdest du denn sagen? Wir sind da gerade schon, glaube ich, so ein bisschen dran vorbeigekommen, als wir über das Thema auch ja, vielleicht private Belastung gesprochen haben. Wie erlebt ihr das auch oder wie erlebst du das auch, dass welchen Einfluss hat eben auch eine gute Fürsorgepflicht, die man als Führungskraft, ne, gemeinsam für die Mitarbeiter und auch vielleicht untereinander erlebt und ausübt? Welchen Einfluss hat das auf das Team, auf die Gesellschaft, auf das vielleicht auch Zusammenarbeiten? Was würdest du sagen, sind da so die wesentlichen Einflüsse, die man damit auch nehmen kann? Und damit sind es ja am Ende des Tages auch Vorteile für einen Unternehmer und eben aber vielleicht auch für die Gesellschaft.
Also, ob das jetzt Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, kann man jetzt nicht überprüfen. Aber ich denke, man sieht ja, jeder Mensch hat eine Reichweite. Das heißt, wenn ich im Unternehmen mitbekomme, wie man sicher arbeitet oder bestimmte Tätigkeiten sicher verrichtet, kann es eben sein, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich die Beleuchtung austausche, eben auch darauf Wert lege, dass ich eine Leiter habe, die stabil ist und mich nicht auf den Stuhl stelle, um sie dann auszutauschen, die Lampe. Ich glaube, es werden eben Verhaltensweisen dadurch auch begünstigt. Also diese Verhaltensweisen werden sich auch auf das Privatleben übertragen. Ne, das, was ich bei der Arbeit an Sicherheit und Gesundheit gelernt habe, werde ich auch im Kontext zu Hause vielleicht dann auch anwenden. Das ist natürlich immer der Wunsch und das Ziel von uns Arbeitsschützern. Das passiert. Dann ist das ganz großartig, ne, weil wir damit natürlich mehr Sicherheit dann auch zu Hause haben oder auch in den, ne, wenn jemand ehrenamtlich tätig ist in einem Verein, ich sag mal, SIFA ist beispielsweise, dann werden die natürlich auch darauf achten, dass bestimmte Dinge, ne, wenn eine Veranstaltung organisiert wird, dass dann Dinge auch mit Sicherheit gehandhabt werden. Und ich möchte da auch nochmal ein Beispiel geben. Für mich fängt das auch, also diese Reichweite kann man auch schon sehr, sehr früh etablieren. Wenn man eben Sicherheit und Gesundheit nicht nur jetzt bei der Arbeit thematisiert, sondern auch zum Beispiel im Schulischen, auch bei der Kindererziehung schon sehr früh ansetzt. Ne? Also meine Tochter war in einer sehr guten Kita, ich bin heute noch sehr dankbar dafür, die hat dort gelernt, mit dem Handlauf, den Handlauf zu benutzen. Und bis zum heutigen Tag benutzt sie den Handlauf, wenn sie die Treppen hoch und runter geht. Und sie hat das schon mit anderthalb Jahren gemacht. Das wurde denen so vorgelebt. Ne? Da wurde die Routine etabliert. Wenn die Kinder rausgegangen sind, hat jedes Kind den Handlauf genommen. Und wenn ich heute mit meiner Tochter die Treppen runtergehe, benutze ich auch den Handlauf. Und immer wenn ich jetzt die Treppen woanders hochgehe und runtergehe, denke ich auch so, na, meine Tochter benutzt den Handlauf, ich sollte das auch tun, weil es einfach, also sie merken da schon, das hat schon eine Reichweite gehabt. Also ihr Verhalten hat sich dann auch auf mich übertragen, weil ich dann jetzt auch denke, okay, das ist sinnvoll, wenn man den Handlauf hält, wenn man die Treppen runtergeht. Und das Schöne ist auch, je früher sie damit anfangen, desto eher wird dieses Verhalten ja auch verinnerlicht. Ja, also
ja.
Von daher. Ja, ich habe das auch als kleine Info. Ich habe beim Institut für Arbeit und Gesundheit beim Projekt Enatosh angefangen zu arbeiten. Und da geht es ja auch um die Integration von Sicherheit und Gesundheit in alle Bildungsstufen oder in die Bildungseinrichtungen. Und da gab es auch ganz tolle Projekte, ne, mit Kindern, Kleinkindern, wie man eben Sicherheit und Gesundheit etablieren kann. Da gibt es tolle Konzepte. Also es lohnt sich, schon sehr früh anzufangen, glaube ich, um auch eine solche Reichweite erzielen. Ob sich das jetzt insgesamt gesellschaftlich niederschlägt, das wäre ein Wunsch. Aber,
aber das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, wenn wir uns die Vision Zero setzen und stecken, ne, als Big Picture und als Vision, ne, dann ist vielleicht auch genau das, was vielleicht so ein bisschen auch das Pendant ist, dass wir uns natürlich auch wünschen, dass eine Fürsorgepflicht im unternehmerischen Umfeld auch dazu führt, ne, dass wir einen Impact auf die Gesellschaft haben und sich Fürsorgepflicht so einfach weiter fortsetzt. Was sind denn aus deiner Sicht oder eurer Sicht Empfehlungen für Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um einfach diese Fürsorge vielleicht nochmal stärker, ich nehme mal an, so jeder Mensch hat grundsätzlich einfach das Bedürfnis, natürlich für andere auch da zu sein und zu unterstützen. Wie können denn Unternehmen aber eben auch nochmal konkret Maßnahmen ergreifen, um das auch organisatorisch vielleicht auch gut umzusetzen, dass dort eine Fürsorgepflicht auch gehandhabt, gelebt wird.
Also ich komme ja von einer Berufsgenossenschaft und für uns ist es halt einfach wichtig, dass Strukturen etabliert werden in Unternehmen, die eine solche Fürsorgepflicht begünstigen. Weil wenn ich als Führungskraft alleine dastehe, um diese Fürsorgepflicht auszuüben, mir aber verwehrt wird, bestimmte PSA anzuschaffen, weil es zu teuer ist, oder aber mir verwehrt wird, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, dann haben sie keine Chance. Ne? Dann kämpfen sie gegen Windmühlen. Es ist wichtig, dass das Unternehmen ihnen hier auch einen Rahmen bietet, weil ich glaube, jede Führungskraft möchte auch, dass ihre Kolleginnen und Kollegen in Sicherheit tätig werden können und arbeiten können. Also allein schon auch, weil wir wissen, wenn jemand verunfallt, haben wir ein Verantwortungsgefühl in dieser Situation und leiden mit den verunfallten Personen mit. Daher ist es wichtig, dass eben ein Unternehmen hier auch Rahmenbedingungen vorgibt. Also ich sage jetzt mal Arbeitsschutzmanagementsysteme als Beispiel. Das ist ja auch immer davon abhängig, wie groß das Unternehmen ist. Ein BGM etabliert, betriebliche Gesundheitsförderung eben auch betreibt, beispielsweise auch mit Krankenkassen dann in Kontakt tritt. Dann eben auch so etwas, natürlich auch die Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungen durchführt, also diese Routinen fest verankert im Betrieb. Das kann man ja auch vorgeben und sagen, jede Besprechung beginnt mit einer Unterweisung. Oder dass man einfach, eine Unterweisung wäre auch schon, dass man gemeinsam bespricht, wo gefährliche Stellen sind im Betrieb oder wo es Reibungen gab oder wenn eben ein hoher Zeitdruck herrscht und die Beschäftigten quasi am Anschlag sind. Also darüber zu sprechen, das finde ich auch wichtig, ne? Dass man einfach auch mal über die Arbeitsgestaltung an und für sich immer spricht, die Arbeitsorganisation gemeinsam macht, auch mit den Beschäftigten, dass die Führungskraft das auch nicht immer selber macht, sondern auch da die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal zu Rate zieht. Also ich glaube, das ist sehr vielfältig, aber es ist immer wichtig, dass ein Unternehmen bereit ist, diese Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und wenn das gegeben ist, haben auch die darin agierenden Führungskräfte und Mitarbeiter grundsätzlich mehr Möglichkeiten auch.
Welche Rolle spielt dabei auch Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter und Führungskräfte? Oder ist das etwas, was heute schon in den Köpfen aller eigentlich ganz gut vorhanden ist?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, insbesondere auch, wenn man neue Führungskraft wird, sollte man sich ganz schnell darum kümmern, dass man ein Seminar zum Thema Fürsorgepflicht oder auch generell Verantwortung im Arbeitsschutz, dass man, es gibt viele Seminare in dieser Richtung bei den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern. Ja. Diese Seminare sind auch mit den Mitgliedsbeiträgen der Betriebe abgedeckt. Also das heißt, im Endeffekt geht da wirklich, muss der Betrieb quasi nur noch die Arbeitszeit beisteuern, des Beschäftigten, der Führungskraft, des Sicherheitsbeauftragten oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und diese Zielgruppen bekommen dann auch wirklich gute Seminare, an denen sie teilnehmen können, um sich auch über ihre Verantwortung im Arbeitsschutz zu informieren und da auch die Tools an die Hand zu bekommen. Weil das ist, wissen Sie, als ich Führungskraft geworden bin, musste ich mich auch darum kümmern. Ne? Ich habe dann auch, dann hieß es, okay, hier wird jetzt die Fürsorgepflicht übertragen und dann habe ich mich angefangen zu informieren. Mhm. Und natürlich bin ich jetzt an der Quelle. Ich kann Kolleginnen und Kollegen fragen, ne? Und natürlich haben wir etablierte Strukturen. Da kann ich eben mich auch darauf verlassen oder darauf zurückgreifen. Aber ich würde jeder Führungskraft empfehlen, eine solche Schulung zu machen und sich da auch anzumelden. Und wie gesagt, diese Seminare sind auch bei den Unfallversicherungsträgern kostenfrei.
Ja, okay. Ist das, wenn ich eine gute Fürsorgepflicht im Unternehmen abdecke und mich da gut drum kümmere, ist das messbar?
Nicht unbedingt. Also es gibt, ich kenne keine Studien, wo das explizit mal überprüft wurde. Also jetzt unter dem Titel Fürsorgepflicht. Ja. Ne? Es gibt Studien, wo beispielsweise so etwas wie, es gibt diese Studie aus Australien zu Psychosocial Safety Climate. Da geht es darum, das ist so ein Konzept. Und Psychosocial Safety Climate ist definiert als die Sicht des Arbeitnehmers auf das Unternehmen, inwiefern dieser dessen Sicherheit und Gesundheit wertschätzt. Also es ist ein bisschen komplex jetzt, ne? Aber das heißt, wenn ich denke, mein Arbeitgeber legt Wert auf meine Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, und je höher dieses Ausmaß ist, desto eher eben tatsächlich bin ich produktiver am Ende des Tages. Also es ist tatsächlich so, dass in den Studien, wo dieses Psychosocial Safety Climate eingeführt wurde, das, man kann auch sagen, das ist eine Art BGM, die dann praktiziert wird in den Betrieben, aber eben auch als Unternehmensziel deklariert wird. Also das ist dann gleichwertig quasi, ne? Wir legen Wert auf die Gesundheit unserer Beschäftigten und das ist gleichwertig mit den Leistungszielen, die wir haben. Und die Unternehmen zeigen dann eben auch, es werden dann halt Maßnahmen ergriffen im Rahmen eines BGM, denke ich. Also so detailliert kenne ich mich jetzt mit den Studien auch nicht aus. Aber im Endeffekt ist das, was dabei rauskommt, und das war eher unerwartet, dass die Produktivität auch angestiegen ist. Natürlich auch, ne, die Beschäftigten sicherer und gesünder gearbeitet haben, aber damit einhergehend eben auch die Produktivität. Und ich finde, das zeigt auch immer, dass wir unnötige Dilemmata schaffen in Betrieben, wenn wir versuchen, die Sachen getrennt voneinander zu denken.
Total, ja. Das, Sicherheit ist kein Widerspruch zu Produktivität, ne? Aber so ist es ganz oft in den Köpfen verankert, ne? Als ein Glaubenssatz, ja. Wie soll ich dann denn noch arbeiten, wenn ich es sicher mache, ja, bei den ganzen Maßnahmen.
Ja, absolut. Und wenn ich, ne, wir sprechen von Fachkräftemangel, wir wissen, ne, wir haben eine alternde Belegschaft, und das ist ja auch ein Problem in vielen Betrieben. Wir kommen nicht umhin. Also wenn wir weiterhin auch als Unternehmen stark sein wollen, also ne, wenn Unternehmen stark sein wollen, kommen sie nicht umhin, die Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten mitzudenken.
Ja, das stimmt. Ja. Welche Trends gibt es so aus der Zukunft heraus oder in Richtung Zukunft gedacht, bezogen auf das Thema Fürsorgepflicht und Unternehmerverantwortung?
Also, ich denke, in der Zukunft, und das betrifft ja eigentlich alle Arbeitsbereiche, werden wir viel mehr datengestützte Entscheidungen treffen können. Und das betrifft auch die Fürsorgepflicht, ne? Das heißt, ich werde vielleicht insgesamt einfach mehr Daten zur Verfügung haben, um meine Fürsorgepflicht als Führungskraft wahrnehmen zu können oder auch als Unternehmen, als Arbeitgeber da auch meine Fürsorgepflicht besser wahrnehmen zu können und einzuschätzen. Ne? Also, dass man einfach mehr Daten generiert und hat darüber, wo vielleicht Gefahrstellen sind, wo eben mehr Unfälle passieren oder beinahe Unfälle passieren und so weiter. Das gilt aber auch für die Arbeitsweisen jedes Mitarbeiters selbst. Ich war also selbst, ne, also KI oder Technik macht selbst vor der Führung nicht halt, ne? Das fand ich ganz interessant. Ne, Führungskräfte sind ersetzbar durch KI, ne? Also manche Studien zeigen tatsächlich in diese Richtung.
Tatsächlich, ja.
Ja, tatsächlich. Also da muss man, das ist jetzt natürlich ein Thema für sich, ne?
Weil da hätte ich auch noch ganz viele Fragen zu.
Naja, aber es ist tatsächlich so, und das hat mich dann auch erstaunt, und als Führungskraft dachte ich, oh, ich bin ersetzbar. Einerseits ist es erstmal hart, andererseits muss man auch sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel KI als Führungskraft einsetzen, KI ist viel neutraler, ne, als Führungskraft. Wir sind Menschen, wir haben auch Emotionen, wir sind nicht immer neutral, wenn wir Dinge vermitteln und rüberbringen. Eine KI ist aber neutral. Und manche Dinge kann man sehr gut mit KI tatsächlich auch steuern. Und Beschäftigte nehmen das auch nicht immer negativ wahr, ne, wenn die KI dann einem Fragen stellt oder einen in eine bestimmte Richtung lenkt. Wie auch immer das sich ausgestalten wird, wir wissen das nicht. Aber ich glaube, in der Zukunft werden Führungskräfte sehr viel mehr Daten auch von KI oder auch von anderen Stellen erhalten, mit denen sie dann auch Entscheidungen treffen können. Ob wir dann am Ende ersetzt werden oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es kann zu mehr Sicherheit beitragen. Aber es bedeutet auch immer, dass wir die Arbeit entsprechend auch gestalten müssen. An der Arbeitsgestaltung kommen wir nicht vorbei. Die ist immer relevant, sowohl für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, aber auch natürlich, um mit diesen neuen Technologien besser umgehen zu können. Also das A und O ist Arbeitsgestaltung, glaube ich. Und das wird uns nicht abhanden kommen. Auch das werden wir trotzdem machen müssen, aber wir werden mehr Daten haben zur Verfügung und vielleicht auch Situationen dadurch besser einschätzen können in seiner Gänze.
Jetzt habe ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben hier ja ganz, ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die diesen Podcast hören und auch Sicherheitsbeauftragten und auch sehr interessierte Führungskräfte natürlich, Betriebsräte. Was wäre so die Empfehlung, wenn Sie heute das Thema Fürsorgepflicht noch nicht so richtig im Blick hatten, das bedeutet jetzt nicht, dass Sie die Gefährdungsbeurteilung nicht gemacht haben, sondern vielleicht einfach den Fokus nochmal auf dieses Gesamtkonstrukt der Fürsorge auch haben. Was wäre die Empfehlung, welche Aspekte könnten die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt eben neu mit diesem Thema befassen, einmal hinterfragen, umsetzen, in die Wege leiten, um an diesem Thema vielleicht ein Stückchen voranzukommen?
Also ich würde jedem raten, sich erstmal anzuschauen, wie sind denn die betrieblichen Strukturen? Also, was haben wir denn schon? Also ganz banal, man könnte jetzt mal den Orga-Check machen, ne, und mal gucken, was haben wir denn allein schon etabliert und sich dann auch mal Ziele setzen. Ne, was möchte ich denn in der nächsten Zeit erreichen? Also ich war erst vor kurzem in einem Betrieb zur Beratung und dann haben wir uns erstmal mit sehr kleinen Details befasst, ne, wo an welchen Stellen irgendwie noch Optimierungsmöglichkeiten sind und so. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, also es war eigentlich kurz vor Schluss, wo ich dann die Frage gestellt habe, was haben Sie denn sich für Ziele gesetzt im nächsten Jahr? Ne? Und dann hieß es, oh, wir würden gerne ein Arbeitsschutzmanagementsystem etablieren. Zack, das ist eine ganz tolle Sache, ne, weil das heißt, der Betrieb möchte gerne, ne, wegkommen von diesem Klein-Klein, sondern versucht jetzt ein größeres Ganzes zu etablieren, eine richtige Struktur zu schaffen, die auch nochmal quasi die nächste Ebene wäre. Also das wäre mein Wunsch, dass diese Multiplikatoren, die du eben genannt hast, sich nochmal überlegen, wo stehen wir als Betrieb, was wäre die nächste Ebene, um hier die Rahmenbedingungen günstiger zu gestalten. Mhm. Und auf der Verhaltensebene natürlich auch zu versuchen, dass im Sinne einer Routine die Fürsorgepflicht stärker auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auszuleben. Ne? Dass man eben auch gezielt Fragen stellt in der Richtung, dass man eben jetzt ich als Führungskraft, ich beginne tatsächlich die Besprechungen, unsere Teambesprechungen immer mit einer Unterweisung. Und dann sprechen wir nochmal darüber, wie das die Kolleginnen und Kollegen erleben. Ne? Also wir gucken dann auch, dass das Themen sind, die uns betreffen, ne? Weil wir machen viele Dienstreisen und da steht jetzt wieder das Thema Dienstreisen an, einfach, weil es wieder losgeht, die Saison mit Dienstreisen. Also, ja. Genau, das ist jeder hat ja unterschiedliche Strukturen, Arbeitsbedingungen, aber ich glaube, man sollte sich auch Ziele setzen im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Okay, ja. Vielen, vielen Dank für diese spannende Perspektive. Ich glaube, da war eine ganze Menge dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und euch in diesem Thema natürlich weiterhin, dir und deinem Team auf jeden Fall weiterhin da ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr da viele Kolleginnen und Kollegen draußen in diesem Punkt voranbringt und wir eine tolle, gelebte Fürsorgekultur in den Unternehmen etablieren. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, dabei sein zu können.
Sehr gerne. Eure
Handwerker, ja. Dankeschön auch für euren interessanten Podcast.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.